Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich sitze heute im Weinpool beim Hendrik Thoma, in dem die Wein am Limit-Folgen normalerweise gedreht werden. Die meisten Wein am Limit-Folgen. Mittlerweile sind 333 Stück abgedreht. Das ist schon eine ganz schöne Menge.
Ja, also das ist wirklich sehr lang, wenn man überlegt, dass es Wein am Limit jetzt in dieser geschäftlichen Form 5 Jahre gibt, aber ich schon seit 10 Jahren eigentlich Videos drehe, wenn man auch nochmal das Vorläufermodell Tivino damals mit betrachtet. Ja, also ja, 10 Jahre.
Also du hast selber angefangen mit Wein am Limit, ich habe mal nachgeschaut, Januar 2012. Und dann hast du tatsächlich auch so lange vorher die Tivino-Sachen gedreht, ja?
Ja, bis kurz davor, ja, genau. Ja, und dann kam eben der Bruch, beziehungsweise für mich eigentlich auch so die Erkenntnis, dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen muss, damit sie auch so werden, wie man eigentlich, wenn man sich mit Social Media auseinandersetzt und das auch so persönlich machen möchte wie ich, dann ist es, glaube ich, die beste Variante, dass man selbst der Protagonist sozusagen und der Einkäufer und der Importeur und der Verkäufer ist in einer Person.
Ja. Du hast allerdings erstmal mit Videos angefangen. Du hast ja nicht direkt einen Shop dahinter geschaltet. Mhm. War das aber von vornherein die Idee oder ist die im Laufe der Zeit so gewachsen?
Das war, erstmal sollte es, also nach dieser Geschichte mit Tivino, war für mich erstmal wichtig, auch so auszuprobieren, was wollen die Leute eigentlich von uns, was erwarten die? Und ich habe das ja circa 2 Jahre fast eher gemacht oder 1,5 Jahre ohne Shop, aber habe festgestellt, dass die Leute eben, wenn man einen guten Tipp hat, es eventuell dann auch hier kaufen wollen. Und ich muss auch sagen, Mogelpackungen gibt es genug heutzutage und da finde ich, sollte man mit offenem Visier spielen und deswegen habe ich auch gedacht, es ist besser, wir gehen jetzt den Schritt nach vorne, bekennen Farbe und werden zum Shop und verlassen das Thema Blogging, weil das Thema Blogging vielleicht in seiner Urform ist doch eher eine journalistische Aufgabe und die kann und will ich gar nicht wahrnehmen.
Ja. Die Initialzündung lag ja woanders, um das überhaupt dieses Format mal über dieses Format mal nachzudenken, also sozusagen ein Videoblogging zu machen. Und das in Bezug auf Wein kommt eigentlich aus den USA und du hast ja bei dem wichtigsten Protagonisten, nämlich Gary Vaynerchuk, auch mal in der Sendung gesessen. Das war so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist eigentlich was man echt hier auch mal ausprobieren sollte.
Ja, interessant. Natürlich, jeder sieht immer in den Dingen, die er dann so, ja, die er erlebt, immer erstmal was anderes. Also Gary Vaynerchuk habe ich erst wesentlich später begriffen. Damals habe ich eigentlich gedacht, ich gehe in eine Fernsehshow im Internet. Ja. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht nur eine Fernsehshow im Internet, das ist Content zum einen. Das ist auch eine ganz klare Positionierung im Markt, wie man zum Beispiel einen Shop, Gary ist ein sehr, sehr brillanter Geschäftsmann, sehr klare Positionierung im Markt und vor allen Dingen auch eine andere Ansprache, wie man mit Kunden umgeht. Und um die geht es eigentlich, wenn man diese ganzen Kombinationen aus Social Media, Verkauf, dass der Protagonist anfassbarer wird und ein bisschen näher kommt zu demjenigen, der mehr über Wein wissen möchte.
Ja. Gary Vaynerchuk hat tatsächlich, ich glaube, er war einer der Ersten, der überhaupt im Internet angefangen hat, Wein zu verkaufen. Ja. Mit seinem Bruder zusammen hat er den Shop gestrickt, also programmierend. Genau. Sein Bruder hat programmiert und er selber. Und also damals, als die Modems noch Geräusche gemacht haben, bevor sie gelaufen sind und jede Flasche irgendwie doch relativ lange gebraucht hat, bis sie überhaupt geladen war. Ne? Und er hat mit dem Format ja auch tatsächlich sehr viel Geld gemacht. Also er hat den Laden seines Vaters wirklich ganz nach oben gebracht.
Ne? Siehst du, davon habe ich, glaube ich, auch am Anfang geträumt. Heute weiß ich, dass das in Deutschland nicht so ist.
Ja, genau, da wäre ich jetzt drauf.
Aber,
zurückgekommen,
aber trotzdem stelle ich doch fest, dass auch Deutschland immer mehr Menschen sich in diese Richtung entwickeln und auch das Internet immer ernster nehmen, Gott sei Dank. Also es ist nicht nur der Platz, wo sich die Kretins der Gesellschaft versammeln, die irgendwann hat ja mal ein berühmter deutscher Verleger oder Chefredakteur gesagt, das ist wie die Klowände, ist das Internet sozusagen, jeder kritzelt drauf rum. Das Internet hat extrem gute, lustige Formate und vor allen Dingen auch contentgetriebene Formate, die, glaube ich, auch eine gute Alternative sind zu den klassischen großen Formaten, die wir haben, gerade bei Wein.
Ja. Weißt du noch, mit wie vielen Leuten du, also mit wie vielen Zuschauern du angefangen hast 2012 und wie das heute aussieht?
Also heute wissen wir das wesentlich besser, aber es sind immer nur ein paar hundert, je nachdem. Also wir haben am Tag so zwischen 500 bis 1000 Besucher in der Spitze, je nach Wochentag. Das finde ich schon ganz, ganz in Ordnung. Die Videos werden so in der Regel zwischen 3.000 bis 5.000 Mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob sie zu Ende gesehen werden. Aber wir wissen natürlich schon wesentlich mehr, was wir da machen. Mhm. Am Anfang haben wir das gar nicht. Und das ist eigentlich auch, ich glaube, auch der Zauber von einem Internetformat, auch damals für Gary Vaynerchuk war, er hatte natürlich das Glück, dass er der Erste war.
Ja.
Aber ich meine, ich glaube, ich war in Deutschland der Erste zumindest. Es gab noch zwei, drei andere, die in der Zeit sich auch versucht haben.
Ja, es gab eine Sommelier, die das
stimmt, genau, die hat aufgehört.
Die hat aufgehört, die ist, glaube ich, auch nach Australien oder so
genau, ausgewandert. Genau, der Mann hat bei Google gearbeitet. Mhm. Die war aber Marlene Duffy.
Genau. Marlene Duffy, genau.
Die, die hatte auch tolles Potenzial, muss ich sagen.
Ja, die hat das auch so sehr relaxed und sehr, sehr...
aus der Küche heraus.
So hands-on aus der Küche heraus gemacht,
ja. Ja, aber vielleicht ist auch, warum ich das überhaupt gemacht habe, interessant. Jeder hat so seine Motivation. Und als Master Sommelier, das ist ja auch immer so ein Trademark, mit dem verbinden die Leute ja auch eine gewisse so elitäre und auch eine verkopfte und auch, aber vor allen Dingen elitäre.
Warst du aber selber verkopft, warst du am Anfang auch, als du versucht hast, dieses Format tatsächlich zu übernehmen, ne?
Ja, ich habe am Anfang auch viel ausprobiert und ich habe auch echt gebraucht, um zu mir selbst zu finden. Ich glaube, da bin ich aber mittlerweile. Es liegt auch daran. Das glaube ich
auch, ja.
Danke.
Das wird viel authentischer als am Anfang.
Ja, weil ich am Anfang immer noch gedacht habe, ich müsste was Aufklärerisches da reinbringen. Heute stelle ich fest, es geht gar nicht mehr um Aufklärung, es geht um Begeisterung, es geht um, deswegen vielleicht auch jeden der Weine, die ich vorstelle, den würde ich auch eine ganze Flasche trinken, wahrscheinlich sogar zwei. Mhm. Und früher habe ich auch mal Weine vorgestellt, wo ich immer gedacht habe, die könnten vielleicht anderen schmecken, waren aber nicht so sehr meine Weine. Ja, aber ich habe gedacht, so vielleicht, und dann habe ich gedacht, ich erzähle mal was zu Rioja und zu der Appellation und wie das, welche Sorten da drin sind und am Ende, glaube ich, da habe ich versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu sein und das kann man nicht. Also deswegen lieber heute eher ein bisschen mehr Sonnenklar-TV, aber in echt, als irgendwie zu versuchen, großer Weinblogger zu werden.
Aber es funktioniert ja auch sehr gut, denke ich, mit den Gästen, die dann auch immer wieder dabei sind und auch noch immer noch eine andere Perspektive mit reinbringen, ne?
Ich glaube, auch gerade über die Gäste funktioniert es deswegen so gut, weil die bringen auch andere Geschichten rein, auch andere Meinungen. Und das sind auch lustigerweise die Folgen, die am besten gesehen werden.
Das Ganze spielt sicher im Internet ab. Das heißt, Wein am Limit war von vornherein eben ein Format, das im Internet ist. Der Shop, der dann dazu kam, auch Internet. Und Internet ist halt ein sehr weiter Begriff. Mhm. Wenn man sich heute anschaut, was dazu notwendig ist, um überhaupt wahrgenommen zu werden, das hat sich ja in diesen ganzen Jahren auch verändert. Also am Anfang war dieses Social Media noch gar nicht so weit, 2012. Gab es eben noch Blogs, dann gab es
auch noch Foren. Das Internet war ja sozusagen das Hoheitsgebiet derer, die, sagen wir, der Verstoßenen fast, ja, die nicht zufrieden waren oder die meinten, sie müssten die Welt noch missionieren. Da hat sich viel getan. Das Internet wird heute viel mehr als Geschäftswelt auch wahrgenommen. Also früher war es ja ausschließlich Banking. Ja. Ich überlege, was es heute alles für Möglichkeiten gibt. Das hat sich erweitert. Damit eben dann aber auch die Akzeptanz.
Damit auch die Akzeptanz, aber es ist auch ein anderer Kampf geworden, oder? Also du kämpfst ja auf verschiedenen Ebenen, wenn man so will. Das wirkt auch manchmal, also jetzt nicht bei dir speziell, aber also wenn ich bei Facebook reinschaue, in die üblichen Weingruppen, dann wirkt es auch manchmal wie ein Kampf.
Ja, es ist am besten, wer am lautesten schreit, der kriegt am meisten Aufmerksamkeit. Wobei, das hat schon immer gut funktioniert. Ich finde es auch nichts Schlimmes daran, eine gewisse reißerische Art zu haben. Also man kann auf Facebook und Co. eben auch nur Themen anreißen. Content muss woanders geliefert werden, am besten sogar auf der Straße oder bei einem Glas Wein persönlich. Man kann aber mal durchaus Dinge mal thematisieren, man kann zumindest mal Ableitungen daraus ziehen. Aber die Probleme der Welt werden dort nicht gelöst. Das glauben aber viele. Deswegen schreien auch viele so laut und versuchen dort Lobbyarbeit zu machen. In meinem Fall kann ich nur sagen, ja, auch wir sind laut, bestimmt. Das waren wir aber schon immer. Das bin auch ich. Ich komme ja aus Gütersloh. Wahrscheinlich hat es damit was zu tun. Aber viel wichtiger ist, dass wir, und da werden wir auch die nächsten Jahre noch verstärkt dran arbeiten. Ich will einfach ein sehr geiles Weinsortiment haben, aber vor allen Dingen auch das begleitet von sehr, sehr gutem Content. Mit unserem Magazin versuchen wir das ja auch schon in der Richtung jetzt zu arbeiten. Ich bin auch ganz happy, also man sieht es auch, die Ergebnisse werden besser, es wird gelesen, es wird auch diskutiert, das möchte ich auch. Das hilft uns, auch besser zu werden, aber ich glaube, Fett schwimmt oben und das heißt also, geile Weine und guten Content. Das ist die Kombination. Begleitet von Videos und, das ist ein bisschen lang jetzt gerade meine Antwort, und auch einen modernen Auftritt, nahbar zu sein. Nahbar zu sein für seine Kunden. Die Leute sollen merken, dass wir das, was wir tun, auch zu 100% lieben.
Ja, nahbar ist so ein gutes Stichwort. Also es ist letztlich ist es ja ein Medium, das erstmal unpersönlich ist, aber man muss es zu einem persönlichen, zumindest muss man das Gefühl vermitteln, dass man doch auch persönlich für einen da ist. Also es gibt unter den Videos gibt es natürlich Fragen, Antworten. Zu jeder Folge musst du eigentlich da sein, um auch auf die Leute einzugehen. Ja. Im Prinzip musst du bei Facebook auch nochmal da sein, um auf die Leute einzugehen. Ja.
Das ist doch eigentlich, also heute betrachte ich das Facebook oder auch unsere Videos oder Kommentare überhaupt, ob sie auf YouTube sind, das betrachte ich wie, als wenn einer mein Geschäft betritt und ich zumindest sagen kann, hey, hallo, ich bin da, ich bin für dich da, kann ich dir helfen? Denn dieses unpersönliche Netz, das versuchen wir eben nicht zu vertreten. Mhm. Das ist Arbeit. Und das ist eine Arbeit, vor der sich viele scheuen. Und auch, was viele unterschätzen auch, wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre, wir sind dabei geblieben. Trotz widriger Umstände, muss ich sagen, weil da bläst einem auch ein ganz schön viel Wind ins Gesicht und leider ist auch sehr schnell viel Neid im Spiel und so viele kleingeistige Dinge, sich davon frei zu machen und eben wirklich bei seiner Botschaft zu bleiben. Und glaube ich, ist das Internet völlig unterschätzt oder auch in diesem Land völlig fehlinterpretiert noch. Jeder, der da eine Reaktion hervorruft, ist ein potenzieller Kunde. Und wenn das nicht ist, ist er zumindest ein Fan, der vielleicht deine Sache auch teilt und dich auch weiterteilt. Was nicht heißt, dass man mit jedem dort hundertprozentig, man muss auch nicht jeden in sein Haus reinlassen und nicht jeden in seinen Shop.
Also wenn wir bei dem Bild bleiben, schmeißt du im Zweifelsfall auch mal jemanden raus, ja?
Ja, wenn ich merke, dass da, also ich möchte mich wirklich mit schlechter Energie nicht aufhalten. Also es ist vielleicht auch, dann fehlt mir, da würde ich sagen, da fehlt mir dann am Ende die Zeit, wobei, bevor ich jemanden rausschmeiße, da muss er schon ein paar Mal mit mir aneinander geraschelt sein und ich würde mir auch immer wieder die Meinung von jemand anderem anhören, sie auch akzeptieren, aber wenn ich merke, dass das niedere Beweggründe sind, also eher auf einer persönlichen Ebene, dann habe ich keinen Bock, das ist mir zu anstrengend.
Okay.
Da gibt es ja auch, also da gibt es schon mal den einen oder anderen Winzer, der, wie gesagt, versucht mich da eines Besseren zu belehren, dass man eben das Mittelmaß heute als das Beste findet oder dass das auch alles abgehobener, elitärer Scheiß ist, den wir machen. Es gibt eine deutsche Wahrheit und in Deutschland muss man eben auch mal akzeptieren, im Wein gibt es eine internationale Wahrheit. Und das ist sicherlich auch etwas, wo ich heute mehr nachschaue.
Die deutsche Weinwahrheit, die liegt ja so bei 2,80 Euro die Flasche.
Für das Gros der
eine
Leute.
Wahrheit, ja, für das Gros der Leute. Also es ist der Durchschnitt. Ne,
tatsächlich. Ja, der große Durchschnitt.
Der große Durchschnitt. International ist es eigentlich überall höher. Mhm. Nicht unbedingt immer viel, aber es ist auf jeden Fall überall höher. Welche deutschen Weinwahrheiten gibt es noch?
Andere zu maßregeln, zu sagen, was sie trinken sollen, was besser ist. Manchmal mehr Kalkül als Passion. Also ist manchmal wenig spontan. Viele haben die Faust in der Hose und lächeln dich an. Das ist vielleicht woanders auch so, aber mir fällt es schon auf hier. Ist in angelsächsischen Foren gefällt mir das, dass man Leute auch anfeuert und ihnen mal sagt, hey, cool, freue mich für dich oder so. Dieses Positive, das mag ich sehr, sehr gern. Und dann eben gibt es auch eine sehr deutsche Wahrheit, dass eben nicht Riesling alles ist. Also bei allem Respekt für diese Rebsorte und ich trinke auch gerne mal einen Riesling, aber mal die Scheuklappen mal weg und mal gucken, was auf der Welt passiert. Also da ist in diesem Land echt Nachholbedarf, noch sehr stark Etiketten, Namen getrieben. Ich kenne den Winzer, ich kenne den und den, da habe ich eine Blindprobe gemacht, da hat das und das gewonnen. Aber einfach auch mal sich informieren, auch mal international, das ist eigentlich das, wo es ein bisschen, finde ich, hakt.
Ja. Sehe ich auch so. Und ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich in anderen Ländern anders ist. Die Franzosen sind ja auch sehr fixiert auf ihre eigenen Weine. Weltweit, wenn man jemanden fragt, welche Rebsorten ihm einfallen, dann werden es wahrscheinlich immer erstmal Cabernet, Merlot,
Chardonnay, also
Sauvignon sein. Ne?
Das stimmt, also, ja. Also man muss jetzt auch nicht sehr härter sein mit seiner eigenen Szene, aber trotzdem, wenn ich nach Frankreich fahre und mir die Weine dort angucke, auch wie sie sich verändern, vielleicht habe ich da auch einen ganz bestimmten, Teil der Branche vor Augen. Aber wenn ich sehe, was für eine Dynamik da drin ist, also sei es jetzt dieses leidige Thema Natural, wo es ganz viel Interpretationsspielraum gibt. Aber wenn ich sehe, wie man dort insgesamt arbeitet, sich sozusagen weg von den ganz großen Marken, mal guckt, was ist unter der Oberfläche, wo sind die jungen, interessanten Leute und vor allen Dingen auch mutigen Leute. Mhm. Die riskieren ja wirklich was, ne? Also die setzen ja alles aufs Spiel. Das vermisse ich ein bisschen in der deutschen Weinszene insgesamt. Also auch mal Mut zum Risiko. Gibt ja nicht umsonst dieses Wort German Angst. Mhm. Und diese German Angst merkt man auch in vielen Weinen, dass eine gewisse Uniformität und vor allen Dingen die Ausrichtung immer nach dem, was dem Markt sozusagen was am Markt funktioniert, das muss man machen.
Okay. Auch so in Bezug auf große Gewächse oder so zum Beispiel?
Boah, das ist ein leidiges Thema, das finde ich. Also vieles, was großes Gewächs ist, ist kein großes Gewächs. Mhm. Ich verstehe, dass man das machen musste, um überhaupt mal den deutschen Wein in irgendeiner Form auch mal gerade im super Qualitätsbereich interessant zu machen. Aber viele der Weine, die man dort verkostet, sind eigentlich schlechter als ein Cabinet oder ein QBA oder vielleicht Weine, die kein großes Gewächs sind. Also, und dieser Gedanke, dieser Ursprungsgedanke, den, glaube ich, haben nur ganz wenige der Weine, die das, wo man es auch wirklich nachvollziehen kann. Also als Kunde.
Mhm. Also was tatsächlich Cru ist und diesen Terroir-Gedanken.
Und was auch nach Cru schmeckt.
Ne? Ja. Auch nach Cru schmeckt, ja. Du hast auch gar keinen im Programm. Kein großes Gewächs, ne? Oder?
Aber nicht aus, ja, das stimmt. Also wir arbeiten deswegen wenig mit deutschen Winzern, weil ich finde nach wie vor, für mich passen die Vertriebsstrukturen nicht. Mhm. Und am Ende muss man auch sagen, gibt es ja auch viele Händler, die mit guten deutschen Weinen hier arbeiten. Mhm. Und trotzdem, mich stört auch ein bisschen so immer in diesem ganzen, das ist ja auch das Internet, dass diese Transparenz, ja, wie viel darf der Händler verdienen oder was verdient der oder also.
Verdient er überhaupt noch was?
Verdient er überhaupt, ja, das ist wirklich die Frage. Und da ist auch immer so, als wenn man mit Wein handelt, dann denken alle, der hat zu Hause sich die Türgriffe vergoldet.
Wo kommt das eigentlich her?
Das weiß ich nicht. Das muss wohl irgendwie, weil Wein ja auch immer noch in Deutschland, zumindest im Norden, na, es ist aber in ganz Deutschland so.
Also wie so Pfeffersäcke,
ja. Getränk der, ja, der Vornehmen, der Arrivierten, der Aristokraten. Und naja, und dann haben wir ihn sozusagen durch Aldi und Co. und Lidl und durch die Discounter ist er dann ja demokratisiert worden, aber zu einem großen Opfer. Das schmeckt nämlich wirklich alles gleich oder schmeckt mir auch teilweise gar nicht. Weil das schmeckt eigentlich so wie viele konfektionierte oder vorgefertigte Produkte, marktgerecht, aber kein Charakter.
Also gemacht. Also wirklich gemacht von vorne bis hinten. Ja. Komplett eingestellt, Zucker, Säure.
Und verändert. Ja. Auch
das sauber, ja. Das hat man nicht, früher nicht unbedingt. Mhm. Sauber, aber eben charakterlos eigentlich.
Ja. Sauber ist für mich der neue Fehlton. Mhm. Weil sauber heißt ungefähr so, du bist nett. Mhm. Ja, es ist genauso. Also du möchtest auch nicht nett sein. Und ich finde, wenn einer sauber ist, dann hat er auch, das stimmt irgendwas auch nicht. Mhm. Machen wir uns doch nichts vor. Also sauber, richtig sauber heißt sauber Männer. Da wissen wir alle, die haben Scheiße am Stecken. Mhm. So. Und eigentlich hat auch diese ganze Weinindustrie, ich will denen jetzt nichts unterstellen, das ist ja alles unter legalen, das passiert ja unter legalen Gesichtspunkten. Aber sie manipulieren die Weine so am Ende, dass der Kunde.
Mehr als 100 zugelassene Mittelchen,
genau.
Um Weine im Keller zu manipulieren. Ja.
Plus noch die ganzen Verarbeitungsschritte, die ja auch noch dazukommen. Ja. Ne? Also mit anderen Worten, da braucht man eigentlich auch ja keinen Wein trinken. Also dafür bin ich damals nicht angetreten. Die Begeisterung kommt immer noch über Produkte, über die man streiten kann, über die man reden kann, die aber Charakter haben und die am Ende auch, naja, ehrlich oder zumindest nach authentischen.
Ja, genau, und sie loten Grenzen aus, also das sagt ja der Name schon, Wein am Limit. Mhm. Ist ja definitiv schon mal eben irgendwas, was eben an den Grenzen stattfindet. Du sagtest vorhin, du bekommst manchmal vorgeworfen, zu elitär zu sein. Siehst du das so?
Ja.
Also es ist, hat schon was Elitäres, wenn du so im Durchschnitt Weine verkaufst, die eben das Zehnfache dessen kosten, was eben hier auch im Allgemeinen verkauft wird. Ne?
Also wir haben in den letzten Monaten festgestellt, dass wir immer mehr kleinere Bestellungen haben. Und auch wir haben ja auch für Weine für 8 bis 10 Euro. Das ist immer noch der Vierfache des Durchschnittspreises. Wo ich merke, da tasten sich Leute so langsam rein oder wollen das mal probieren. Mhm. Und das freut mich total. Jeder Händler freut sich sowieso über Umsatz. Aber was mich freut, dass da zumindest mal so, hey, ich will das mal austesten, ja. Und da ist eine gewisse Offenheit. Denn klar, die Signale sind bei uns relativ schnell, wenn man auf die Seite kommt. Das sind eben auch Weine, die kosten ein paar hundert Euro. Und da ist man vielleicht dann, wo man sagt, das bin gerade hier im falschen Geschäft gelandet. Mhm. Aber die Wahrheit auch für uns ist, es gibt im Einstiegsbereich tolle Weine, meistens von guten Winzern, die auch für sich immer noch, ob es ein Rosso ist aus Montalcino, man muss nicht jeden Tag Brunello trinken, aber man kann guten Rosso trinken. Oder wir haben einen Gamay aus Südwestfrankreich, den ich total gut finde, weil das ist ein Rebsortenwein. Oder wir haben den Vinho Verde von Solero, den Allo, der ist in seiner Kategorie toll. So, also da haben wir Gott sei Dank mehr Leute in den letzten Jahren, kann man sagen, festgestellt oder gerade im letzten Jahr festgestellt, die uns auch so wahrnehmen. Und klar, bei uns hängt sozusagen alles vom Rolls-Royce, naja, nicht ganz, Rolls-Royce haben wir nicht, das, die ganz teuren Weine haben wir ja auch nicht.
Vielleicht aber höchstens diese auch länger gelagerten Sachen. Ne?
BMW, genau, diese Remosoni-Geschichten oder Sadi. Ja, aber da sind wir, glaube ich, Gott sei Dank bald raus aus dieser Diskussion oder wir kriegen mehr Leute, die auch mal die andere Sachen ausprobieren. Wäre schön.
Wie liegt denn eigentlich, also du verkaufst ja B2B, also an Sommeliers, also an Restaurants, aber auch an Wiederverkäufer und dann eben an Privatkunden. Wie liegt da so der Prozentsatz?
Wir sind zurzeit, also genau weiß ich es nicht, aber gefühlt, und ich glaube, dass die gefühlte Wahrheit ist, dass wir 35-40% Endverbraucher, sprich Endverbraucher ist eigentlich ein schreckliches Wort. Kunden. Ganz normale Menschen, Amateure und 65% Profis haben. Die Profis sind auch nach wie vor ganz wichtig, weil das ist natürlich sozusagen meine DNA. Ich komme ja selbst aus dem Geschäft als Sommelier. Und die machen auch übrigens einen tollen Job. Denn wenn ein Sommelier sich entscheidet, den unseren Wein auf die Karte zu nehmen, dann ist er begeistert und teilt diese Begeisterung wiederum mit seinen Gästen. Und das heißt, dass viele dieser Kunden dann auch zu uns kommen. Also Sommeliers sind natürlich zum einen vervielfältiger, aber zum anderen, was mir an den Sommeliers gefällt, im Gegensatz zu vielen Händlern, wo es viel schwieriger ist, mit denen ins Geschäft zu kommen, die Sommeliers, die sagen einfach, ich mach das, ich hab Bock drauf, ist emotional, Passion, so sind auch wir mehr. Also wir sind auch, glaube ich, mehr Sommelier als Händler.
Und die verstehen es auch, die Weine anzupreisen, sage ich mal. Also sie müssen die Weine ja auch erklären.
Ja.
Also wer kennt zum Beispiel, sag mal jetzt, wer kennt Weine von Arno Roberts, ja, aus dem kühleren Kalifornien, der dann auch noch so komische Sachen macht wie Trousseau oder ja, gemischte Sätze. Das kennt ja hier eigentlich kein Mensch. Das ist nicht gewachsen. Ne?
Nein.
Das heißt, das muss man eigentlich, das sind alles Weine, die man erklären muss.
Ja, und ich glaube, der Sommelier hat natürlich den großen Vorteil gegenüber einem Händler. Viele Händler verlassen sich ja auf die Punkte oder auf ja, was andere sagen über die Weine. Selbst haben sie häufig keine Meinung. Nicht alle, aber viele. Und die Sommeliers, die nutzen die Möglichkeit, den Wein zu öffnen, einzuschenken und mit dem Gast gemeinsam zu trinken. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Also von daher, da ist sicherlich auch verständlich, dass die Sommeliers stärker bei uns drin sind. Wobei, wie gesagt, wir haben auch Gott sei Dank ein paar Händler als Kunden, die auch das erkennen, dass wir Weine haben, die so limitiert sind und so rar sind, dass sie damit ihr Sortiment eben entsprechend aufwerten können.
Und die sie auch nur über dich bekommen. Also Exklusivität ist schon auch einfach gerade in der Vergleichbarkeit im Online-Geschäft ein wichtiger Punkt, oder?
Ja, also Exklusivität wird man ja nie hundertprozentig gewährleisten können. Und gerade wenn ich jetzt mir den europäischen Markt anschaue, kommen gerade aus Südeuropa einige neue Player, die ihre Webseiten einfach entsprechend so umbauen, dass sie in die ganze Welt liefern können. Also die Wahrheit ist, dass man, wenn man bei Barry Brothers und Rudd einkauft, den Wein fast auf der ganzen Welt auch bezieht. Oder beziehen kann.
Ja.
Und wir
allerdings
haben
mit horrenden
Aufschlägen.
Transportkosten. Aber
genau,
gut.
Ja, wobei aber die geht. Sich ja nivellieren, wenn man wieder eine größere Bestellung macht.
Ja,
wenn man jetzt gerade nicht England nimmt, dann haben wir in Italien gerade neuen Player. Und das ist natürlich für uns auch ganz wichtig. Also wir müssen mit unseren Winzern immer reden. Sie müssen aufpassen, wem sie den Wein geben. Im Internet kann man ganz schnell mal so einen Preis versauen. Manche Leute können auch gar nicht liefern im Internet. Oder machen solche Kampfpreise, um auf diese Art und Weise Kunden zu generieren. Das freut den Kunden. Aber für uns, die wir Qualitätsarbeit machen wollen, versuchen wir so exklusiv zu bleiben, wie es geht. Und das ist auch nicht ganz einfach, muss ich sagen. Also unsere Weine kann man sicherlich aus vielen anderen Quellen bekommen. Aber manches wird echt schwer. Also Arno Roberts braucht man sich nicht bestellen.
Anderswo?
Anderswo. Noemia braucht man sich nicht bestellen, fällt mir nur mal gerade so ein. Manche Sachen kriegen wir in so kleinen Mengen, wie jetzt den Colares, den wir gerade neu gelistet haben aus Portugal, sind sowieso wieder weg. Also wir halten den Laden schon sauber. Und am Ende vielleicht auch wichtig mal für die Kunden, Leute, ich gehe auch in Geschäfte, wenn es mir da gefällt und ich weiß, ich zahle einen Euro mehr oder zwei, Aber ich weiß, die machen einen guten Job und die haben geheizt oder in ein Restaurant, die haben gute Gläser. Mhm. Dann gehe ich doch gerne dahin. Und wir bieten einen Service drumherum, den ich glaube, viele andere Weinhändler in dieser Form dann wieder nicht bieten. Also wir sind auch für die Leute dann da. Also bleibt es beim Weinkauf nicht nur Sympathie, sondern vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit.
Das heißt ja bei Gary Vaynerchuk tatsächlich auch The Thank You Economy, also der Begriff sozusagen für diese neue Art Geschäfte zu machen auch. Ne?
Das ja, und das würde ich mir auch mehr wünschen. Also Content abgreifen ist das eine, ist auch legitim, mache ich auch. Aber vielleicht einfach auch mal gucken, was hat er sonst noch anzubieten. Und das mit dem Wort Thank You Economy unterstützt man ja auch viel mehr. Man unterstützt ja eine Bewegung. Mhm. Also wir handeln zum Beispiel nicht mit Industrieweinen, die zu wirklich miserablen Bedingungen auch für die Erzeuger am Ende entstehen. Bei uns hat trotzdem keiner der Erzeuger goldene Türgriffe oder, wie ich es eben schon mal sagte, verdient sich da irgendwie dumm und dämlich. Aber es sind Leute, die machen das eben mit Liebe. Und ich glaube eben genau das kann man auch unterstützen. Und am Ende, wenn unser Geschäft noch besser läuft, werde ich auch weiterhin natürlich Leute einstellen und weiterhin versuchen, das Thema Wein auch nach vorne zu bringen. Also ich überlege mir schon, wo kaufe ich meine Wurst, wo kaufe ich meinen Käse? Also nicht nur unbedingt, wie sind die Sachen hergestellt, sondern wem gebe ich meine Kohle? Und ich muss sagen, wenn ich mir die Besitzer dieser großen Discounter angucke, verstehe ich nicht, warum die noch mehr Geld verdienen sollen. Also die Macht liegt auch beim Kunden und die Macht liegt bei uns, auch ein paar Dinge zu ändern. Und wenn ich Kohle habe und sie ausgeben kann, dann tue ich das, und zwar bei den Leuten, die sich Mühe geben. Dass es einen Großteil der Bevölkerung gibt, die das nicht können, dafür habe ich vollstes Verständnis. Was mich aber ärgert, ist, es gibt genug Leute, die es könnten und es trotzdem nicht tun. Und das ist eigentlich eher, und das ist eben dann auch wieder ein urdeutsches Problem. Also der Discount hier in diesem Land ist krass und macht auch viel kaputt.
Und macht auch viel kaputt, ja, weil er halt alles nivelliert, ne?
Ja. Und es gibt ja immer wieder Leute, auch Prominente, die sich dann dazu hinreißen lassen, Weine unter ihrem Namen abfüllen zu lassen oder sonst was.
Das ist gerade jetzt aktuell ein Thema.
Wahnsinn. Bei Wein und ich frage mich, ob wir nicht wirklich bessere Themen haben, auch mal für alle Außenstehenden, die das vielleicht mal hören, die sie auch aus den Medien kommen. Leute, wollen wir weiterhin immer nur erzählen, dass billiger besser ist oder dass billiger auch geht? Also ich gebe dafür mein Wort und meine Stimme nicht mehr her. Habe ich keine Lust zu, habe ich früher gemacht. Wahrscheinlich, weil ich früher auch mediengeiler war. Und heute in gewisser Weise auch, das ist der Luxus eben am Internet und durch unsere Kunden und durch die Leute, die uns mögen, können wir uns eine eigene Meinung erlauben. Also ich bin da nicht so drauf angewiesen. Gott sei Dank.
Ja, du warst sehr präsent eigentlich eine ganze Zeit lang, also auch in TV-Kochshows, hast alles Mögliche gemacht. Also die Grundlage dessen war letztlich der Master-Sommelier, ne? Den hast du wann gemacht?
1999. Ja, ich glaube, da kam einiges zusammen. Dann, das war ja auch irgendwie eine kleine Sensation. Dann wurde ich hier Sommelier des Jahres im Gourmillot. Damals war das 99, das war ja noch. Also wenn man, es gibt ja heute, glaube ich, 10 verschiedene Titel für den Sommelier des Jahres. Also ich will die gar nicht abwerten. Ich sage nur, es gibt
aber damals gab es einen.
Es gab halt nur ein oder zwei. Und dann hatte ich natürlich entsprechendes Medieninteresse. Hamburg ist eh eine Medienstadt. Dann kam diese Sache mit dem Kochduell. Das Louis C. Jacob, in dem ich arbeitete, das kam oft dann nach einer sehr schwierigen Anfangsphase immer in bessere Charts. Wir hatten einen tollen Küchenchef bekommen. Das hat natürlich auch dann geholfen, meine Rolle ein bisschen auszubauen.
Warst du in dieser Anfangsphase drin, ja, von dem Hotel?
Ja, ich war von Anfang an dabei. Ja. Ja. Gleich von Anfang an und habe auch die Schwierigkeiten gesehen, die es gibt. Also auch bis ich so überhaupt mal Dinge entwickeln können, die wirklich was Großes sind. Das ist bei Wein ja nichts anderes. Das dauert eben ein paar Jahre. Man kann nicht über Nacht einen großen Wein machen. Also große Weine sind wirklich das Produkt von harter Arbeit, häufig über Jahrzehnte. Manchmal über Jahrhunderte.
Ja.
Irgendein großer Winzer hat doch gesagt, die ersten 100 Jahre im Weingeschäft waren schwer, danach wurde alles ganz einfach. Ja. Im Weinhandel, wenn ich das gewusst hätte vorher, wie schwer das auch ist, wäre ich vielleicht besser doch Sommelier geblieben.
Nein, nee, wärst du nicht.
Nee, aber also ich glaube, das war meine Bestimmung. Das ist auch etwas, naja, nicht jeder Mensch hat vielleicht das Glück, aber ich hatte wirklich das Glück, dass mich Wein sowieso angefixt hat, dass ich aber in diesem Sommelier-Beruf nicht mehr so richtig für mich die Perspektive gesehen habe. Denn auch mein Arbeitgeber ist ein Hotel gewesen und hatte dementsprechend auch andere Interessen, außer Wein zu verkaufen. Aber ich war natürlich total angefixt und habe mir überlegt, wie geht's weiter. Und ich habe ja auch verschiedene Sachen ausprobiert, die mir auch heute teilweise der war ja mal bei der Metro oder der hat mal mit Havesco. Ja, ich habe es halt mit verschiedenen Partnern mal probiert. Die wollten ja auch alle hatten ja auch einen Anspruch, jeweils in diesen Projekten, wofür sie mich geholt hatten. Ich glaube, es ist häufig daran gescheitert, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat, aber auch an der Größe dieser Unternehmen.
Okay.
Und vielleicht auch, dass ich dafür wahrscheinlich nicht der geeignete Mann bin. Und so komme ich dann irgendwann zu diesem eigenen Weinhandel. Und ich habe ja das Glück, Gott sei Dank mit Bianca, einen tollen Partner an meiner Seite zu haben. Also auch eine Frau, die das alles mitträgt, die das versteht.
Und dich auch erdet?
Ja, Gott sei Dank. Also ja, Bianca ist der ruhende Pol in dieser ganzen Sache. Die lässt mich so lange machen, aber die sagt auch mal, jetzt komm mal runter, Digga. Mhm. Gott sei Dank. Aber es ist ja häufig so, dass die Frauen einen wesentlich besseren Blick haben für das, was um einen herum passiert, als wir selbst. Ja. Bei dir wahrscheinlich nicht anders.
Nee, ist bei mir wahrscheinlich nicht anders. Der Titel Master Sommelier, würdest du den heute nochmal bestehen können? Was meinst du?
Boah.
Also der Hintergrund meiner Frage ist, das hat sich ja auch verändert. Ne? Also damals, als du das gemacht hast, gab es nur eine kleine Handvoll irgendwie weltweit. Mhm. Der Run da drauf, der ist ja auch viel stärker geworden. Auch das Medieninteresse ist viel stärker geworden. Auch beim Master of Wine hat sich das extrem verändert.
Ist eine monetäre Geschichte natürlich. Mhm. Ne? Also der Film Som auf Netflix oder bei Apple kannst du es dir runterladen.
Ja.
Der hat sicherlich dazu beigetragen. Und Amerika, das ja ein enormer Weinmarkt geworden ist, auch.
Ja.
Und interessant ist ja auch, dass gerade die Sommeliers in Amerika eigentlich diejenigen sind, die die Geschicke der Weine häufig bestimmen. Die Szene ist ja nach wie vor klein. Es sind in der Zeit, wo ich das wurde, gab es vielleicht 170 oder 150. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich war. Das müsste ich mal nachgucken.
Mhm.
Es gibt 250.
Mhm.
Also ich habe den vor 19 Jahren gemacht.
Es wow.
Ist also nicht viel dazugekommen. Und ja, natürlich, klar. Also Sommelier, Master Sommelier ist eine Prüfung und die würde ich wahrscheinlich so, wenn ich heute direkt...
Einfach so aus dem Stegreif hättest du keine Chance.
Würde ich nicht bestehen. Aber ich wüsste genau, wie ich es machen müsste heute. Das ist der Vorteil.
Um das zu bestehen.
Ja, also, das um dich vorzubereiten. Du musst halt echt extrem viel lernen.
Ja.
Beim Trinken hätte ich überhaupt keine Angst. Da muss ich sagen, hat sich mein Geschmack sogar interessanterweise, auch wenn man sagt ja, wenn man älter wird, nimmt der Geschmack ab, aber ich bin besserer Verkoster geworden noch über die Jahre. Habe ich an mir selbst festgestellt. Das ist zwar ein bisschen Eigenlob, aber und ich habe vielleicht auch noch mehr probiert in der Zeit.
Ja, wahrscheinlich.
Und also, für die Praxis...
Der Background ist schon...
Für die Praxis wäre es mal schön, mal wieder mal ab und zu mal eine Flasche einschenken. Ja, dann, nein, aber das würde ich nicht aus dem Stegreif schaffen. Nein.
Du machst neben Wein am Limit bist du doch noch relativ häufig unterwegs. Also leitest Verkostungen, bist für Agenturen unterwegs und also für Verbände, für Weinbauverbände. Wie kriegst du das alles noch unter einen Hut?
Also Weinbauverbände ist wesentlich weniger geworden und da bin ich auch gar nicht so böse drum, ich sag mal, weil ich glaube, für diese Arbeit braucht es eher Leute, die Solitäre sind, journalistische Arbeit machen und. Also da werde ich eher genommen als Protagonist dann.
Ja.
Zum Beispiel Portugal, aber das Land bereise ich nun schon wirklich Jahrzehnte oder hatte neulich Cru Bourgeois, auch aus der Tradition heraus. Was ich häufig mache, ist nach wie vor von Firmen gebucht werden.
Okay.
Und da ist es super, weil früher musste ich da immer die Weine vorstellen, auch von vielen anderen. Wir haben heute ein Sortiment mit fast 400-500 Weinen. Da kann ich dann eben aus dem eigenen Sortiment wiederum die Weine vorstellen. Das ist natürlich super dankbar. Da komme ich fast ein bisschen wieder in meine alte Sommelier-Tätig rein. Und das wird natürlich zum einen vom Honorar gut bezahlt und gleichzeitig habe ich auch nochmal das Glück, Weine dort vorstellen zu können. Andere würden sich schwer tun, sie vorzustellen. Also mache ich selbst.
Okay. Wow. 400-500 Weine, das ist schon eine ganze Menge.
Mhm.
Wenn du jetzt auf Weinmessen bist, dann stehst du ja meistens selber da und mit deinen Winzern und versuchst, deine Weine eben attraktiv zu präsentieren und auch zu verkaufen und Leute zu begeistern. Wo findest du die Weine heutzutage, die du mit ins Programm aufnimmst?
Also das ist wirklich mittlerweile so eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Viele Winzer kennen ja auch untereinander wiederum gute Kollegen von ihnen. Und wir haben jetzt ja gerade zum Beispiel eingelistet, gut, das hat was mit Bianca zu tun und das Weingut war frei und wollten einen neuen deutschen Importeur. Forjas de Salnés, also Rodri Mendez aus dem Rías Baixas. Oder wir sind gerade da dran an einem amerikanischen Weingut, das macht ein Master-Sommelier-Kollege. Das sieht so aus, als wenn das gelingt. Mhm. Dann wird das ab Herbst bei uns sein. Und wir haben zusammen den Master-Sommelier gemacht. Also daher kommt was. Mhm. Oder Arne Roberts habe ich bekommen, weil Andrea Malineux wiederum befreundet ist mit denen. Und die gesagt haben, ein bisschen Wein wollen wir in Deutschland verkaufen. Mhm. Also das läuft eher mittlerweile schon in dem Bereich. Und dann gibt es auch immer wieder Sachen, die gucken wir uns an. Also wo wir auch ein bisschen monitoren. Da geht man dann auf eine Messe wie die Raw nach London. Mhm. So sind wir zu Ludovic Angelvin gekommen, auch wenn er gar nicht da war. Da haben wir gleich Besuch danach.
Pacalé also, war, glaube ich, auch da. Ne?
Pacalé habe ich durch meinen lieben Freund Dirk Niebort bekommen, mhm. Weil der Pacalé hat gesagt, hätte gern jemanden in Deutschland. Und hat er gesagt, der Hendrik, der kann seine Rechnungen bezahlen und der kennt viele Leute. Auch nicht ganz. Ja, so ist Winzerdenke, glaube ich. Ne? Mhm.
Und, ich glaube, gerade in Burgund.
Ja, sowieso, ist ein so persönliches Geschäft. Mhm. Und dann haben wir überlegt, na, macht das Sinn für uns? Wir hatten ja Remerson, mit denen arbeiten wir sehr gern, ist aber eine ganz andere Richtung, mhm. auch andere Schiene. Mhm. Und das passt ganz gut, das ergänzt sich. Mhm. Und ja, wir wollen auch kein Burgund-Experte sein, wir wollen immer jemand sein, der mit außergewöhnlichen Häusern arbeitet und Menschen vor allen Dingen. Und ja, so kommen wir dann eben wirklich vom dem zu dem, aber zur Zeit dieses Jahres kommen noch zwei neue Sachen rein, zwei super kleine Sachen, die haben wir uns hart erarbeitet. Also Okay. Die gucken natürlich auch, wer ist da drin. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel ein amerikanisches Weingut, die haben uns jahrelang nicht angeguckt und jetzt sprechen sie mit uns. Mhm. Und jetzt kriegen wir mal eine kleine Allo und ich kriege eventuell noch ein kleines australisches Weingut, die eigentlich gar nicht so Bedürfnis haben, vielleicht nach Deutschland zu exportieren, weil sie eigentlich schon in ihren Domestic, also Heimmärkten stark sind, wo ich aber immer sage, hey, wir Deutschen müssen das aber auch mal hier haben. Also es ist wichtig für uns, es bringt uns auch weiter, es sind interessante Sachen. Die sind auch so originell, dass man sie eben hier, finde ich, auch haben kann. Mhm. Also da der Begriff Neue Welt, bin ich nicht mit einverstanden, dass man da gleich immer alles gleich so abbürstet, kategorisch.
Es gibt es ist ja auch, ich meine, wenn man schaut, dass in Südafrika seit über 300 Jahren Weinbau betrieben wird, ja. Das schaffen viele europäische Weingüter bei weitem nicht.
Ja, und vor allen Dingen auch viele alte Weingärten vorhanden sind. So.
Zum Beispiel.
Ja. Also im Bereich Chenin, klar. Mhm. Doppelt so viel Chenin Blanc wächst in Südafrika wie an der Loire oder in Frankreich. Mhm. Ob jetzt immer besser oder schlechter mal.
Aber das ist immer eine andere Sache, aber es ist jedenfalls kein man kann es jetzt nicht als neue Weltwein und als Wein bezeichnen, der irgendwie keine Historie hätte. Ne?
Gibt ja sogar Leute, die ganz bewusst sogar Terroirs aussuchen heute, wo es gar keinen Weinbau gegeben hat. Mhm. Gerade wenn man zum Beispiel Spanien schaut, Hinterland von Katalonien, habe ich gerade gelesen, über einen Produzenten, der ganz bewusst sich eine Lage ausgesucht hat, das gab es vor 100 Jahren noch gar nicht. Also dieses neue Weltdenken ist genauso hier. Mhm. Wein am Limit heißt ja auch, nicht nur geschmacklich, sondern auch am Limit heißt ja auch, wo entstehen die Weine? Rias Baixas, Galizien sind für Spanien zwei der spannendsten Terroirs. Oder die zweite Spalte, also Galizien, Rias Baixas, also sprich drumherum, die ganzen Appellationen sind ja 10 oder 15 DOs, glaube ich, einzelne kleine DOs, teilweise völlig in Vergessenheit geraten, die kommen auf einmal wieder auf den Radarschirm. Dort Weinbau zu betreiben, ist kein Zuckerschlecken, aber da entstehen die geilsten Weine. Und das ist ja eine Erkenntnis,
die haben wir schon seit... Also ja. Lange Weinbautradition, aber das hat hier ja nie jemand mitbekommen eigentlich,
genau.
Bis vor wenigen Jahren.
Ja. Und das öffnet sich. Und da wollen wir ein bisschen mithelfen.
Und auch am Limit. Also wenn man irgendwie sich anschaut, wie das da...
Absolut. Wir arbeiten ja mit einer kleinen Produzentin. Und da kriegen wir wirklich das Leid mit. Die produziert in manchen Jahren, wenn sie Glück hat, mal 18.000 Flaschen. Das reicht dann, um alle über Wasser zu halten. In manchen Jahrgängen produziert sie nur 10.000 Flaschen. Und sie verkauft fast nichts auf den Kanaren, weil die Touris wollen was anderes. Mhm. Sie verkauft es dann in New York, in London, Stockholm und einen kleinen Teil auch in Deutschland. Mhm. Und jetzt haben wir gerade wieder riesige Probleme, den Wein von dort hierhin zu verschiffen. Also weil da gibt es wieder irgendwelche neuen Restriktionen. Und das ist echt so kleinen Winzern, ist auch nicht einfach heute, so individuell zu bleiben. Und ich frage mich auch, in welcher Welt wir leben wollen. Also dieses George Orwell 1984, das haben wir im Weinbau schon lange. Und diese kleine Blase, Enklave, in der wir da leben, die so nach außen hin so glückselig erscheint, die hat es verdammt schwer. Mhm. Also da würde man sich auch manchmal wünschen, dass da nicht immer noch so ein Gehicke und Gehacke ist, dass man da ein bisschen mehr über den Tellerrand geschaut wird. Mehr Offenheit. Und auch anzuerkennen, dass es ein Geschäft ist. Das geht hier nicht um Eitelkeiten. Mhm. Also ich möchte auch als heute nicht als Weinbesprecher wahrgenommen werden, sondern ich möchte auch als Händler wahrgenommen werden. Und ein Händler freut sich, wenn man ihm eine Pulle abkauft, genauso wie ein Winzer sich freut, wenn man dann bei ihm war und zwei Stunden seines Lebens gerade geklaut hat, dass man dann eben dann auch ein paar Flaschen kauft. nicht aus Dankbarkeit, sondern aus Respekt.
Ja, ich habe das mal eine kurze Zeit lang gemacht, 2009 bis 2012 auch. Ja. Das fing natürlich auch sozusagen bei Null an und zog dann langsam an. Und ich habe mich eigentlich über jede Bestellung erstmal gefreut und auch was die bestellt haben und in welchen Kombinationen die sozusagen Weine bestellt haben. Und so fand ich immer total schön.
Und das Allerschönste ist, sage ich dir heute, wenn sie das dann auf Instagram oder auf Facebook posten und waren richtig happy. Und du siehst das. Und dann markieren sie dich natürlich noch. Und das macht Spaß. Da entsteht auch ein kleiner Hub. Also immerhin. Das muss ich sagen. Das finde ich toll. Diese Bereitschaft, das dann zu teilen und dann auch mit anderen, mit seinen Freunden dann wiederum zu teilen. Also da muss ich sagen, ist jeder Kunde heute so wertvoll, wenn er zufrieden ist. Wir machen auch nicht alles richtig, aber ich möchte es schon, dass die Leute irgendwie sagen, hey Hendrik, das ist wirklich das Größte, was dir passieren kann. Als Händler, wenn die Leute dir auf Facebook sagen, hey Hendrik, super toll, dass du den Wein nach Deutschland geholt hast oder so. Es war wie damals als Sommelier, wo die Leute abends dann happy rausgegangen sind und gesagt haben, es ist ein toller Abend, wir kommen wieder. Also dafür arbeitet man auch. Also man arbeitet natürlich auch, dass man Umsatz generiert. Und ich wäre nicht ehrlich, wenn ich nicht sagen würde, ich möchte noch mehr Umsatz machen. Ich möchte mit Wein am Limit auch noch wachsen. Aber es muss eben auch so sein, dass wir es handeln können. Und es muss auch zu unseren Prinzipien vertretbar sein. Also nur Wachstum, wie wir das heute kennen in vielen Bereichen, ist auch Irrsinn, weil da entstehen mir zu viele Dinge, die ich auch hinterfragen würde, auch zivilisatorische. Und gerade im Weinbau, wo wir die Erde eh schon genug piesacken, es gibt so viele Weine, die man wirklich nicht braucht, die auch nicht hergestellt werden müssten eigentlich. Ja, vielleicht gibt es da Leute mit einer anderen Meinung, aber wenn ich sehe dann, dass ein Liter Wasser in Australien teurer ist als ein Liter Wein, teilweise?
Also ein Liter Wein teilweise bis zu 600 Liter Wasser braucht, um überhaupt produziert werden zu können. Das ist schon der Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Ja, und unglaublich. Da macht man sich ja auch keine Vorstellung von normalerweise. Nee. Ja, und dann landet so ein Wein im Zweifelsfall noch mit Verschiffung wieder im Discounter für
3, genau. 4 Euro. Und derjenige, der es produziert hat, guckt eh noch in die Röhre. Ja, und derjenige, der es verkauft hat, gut, der hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Im Discount, da gibt es ja gar keine Beratung und. Ist auch etwas. In Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland, ich glaube, reden wir mal über unseren Markt. Was mir hier fehlt, ist, dass die Leute auch mal wertschätzen, was Service heißt. Und dass Service auch bezahlt werden muss. Wir gehen immer davon aus, dass das so, wir kommen irgendwo hin. Ich hatte jetzt gestern ein Restaurant gesprochen, die sagten, ja, wir nehmen ein Glas Cloudy Bay. Und dann sagte der, das haben wir gar nicht auf der Karte. So, also der Kunde setzt schon so mal voraus, dass alles für ihn da ist. Der Kunde sollte sich auch vielleicht mal überlegen, zu wem geht er überhaupt? Also wenn er in ein Restaurant geht, was haben die? Vielleicht guckt er sogar mal online, was haben die auf der Karte? Was kann man da essen? Ja, die Leute gehen einfach nur hin und konsumieren blind und auch teilweise wirklich dumm.
Grauburgunder zum Beispiel.
Ja, na genau. Ja, war gestern auch interessant. Ja, oha, schönes Thema. Das könnte man eine extra Folge rausmachen. Also nochmal, ich habe nichts gegen Grauburgunder. Ich trinke ihn selten. Ich habe auch Grauburgunder verkauft. Aber ich sehe heute, und das war damals nicht so schlimm, wie es heute ist, es ist auch, wir beerdigen unsere eigene Branche. Wenn wir immer nur das tun, was die Kunden von uns erwarten. Also mit anderen Worten, wenn sie ein Glas Grauburgunder haben wollen, warum nehmen wir sie nicht mal mit und sagen, wissen Sie, ich habe was anderes für Sie oder ich habe was Tolles oder wollen Sie nicht mal was probieren, von mir aus. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr missionarisch an, aber da gibt es zig Möglichkeiten, mal einen Kunden auf eine andere Art und Weise vielleicht. Ich meine, unsere Freunde in Dänemark und Skandinavien haben das ja auch geschafft.
Die haben das auch geschafft, ja.
Da war es vor 20 Jahren nicht anders. Und das hat sich heute komplett gedreht, ja. Vielleicht liegt es daran, dass es ein kleineres Land ist, dass die Menschen noch ein bisschen lockerer drauf sind, so sagt man ihnen zumindest nach.
Offener sind in irgendeiner Form.
Und auch konsequenter.
Ja.
Und sie akzeptieren Qualität. Und hier wird einfach ein Glas Grauburgunder bestellt. Das ist egal, aus welchem Anbaugebiet, von wem der ist. Also ich meine, da hat sich seit den 80er Jahren da nichts geändert, außer in 80er und 90ern war es eben der Pinot Grigio. Der war auch egal von wem, Hauptsache aus Venetien, eigentlich Hauptsache Italien, ja. Und heute ist es Grauburgunder, egal ob Baden oder, das ist am Ende, und vom Geschmack her ist es fast genau das Gleiche, es ist identisch. Irgendwann gab es ja mal diese Revolution für Grauburgunder, nach dem Motto, hey, wir Deutschen können auch guten Grauburgunder machen. Ja, aber ich glaube, wir haben uns dann doch wieder sehr schnell auch verleiten lassen, dann eben nichts Gutes daraus zu machen. Also das ist irgendwie so ein Arbeitstierbrauch, damit die Leute besoffen werden. Aber für mich, ich positioniere mich ja auch in der Welt des Geschmacks.
Ja.
Und für mich ist das meiste, was ich an Grauburgunder eben treffe, eben geschmacklos und gesichtslos und identitätslos. Deswegen habe ich kein Interesse. Mhm. Deswegen möchte ich das auch nicht meinen Kunden sagen, verkauft mehr Grauburgunder. Mhm. Es wird, weil am Ende, wenn meine Kunden mehr Grauburgunder verkaufen würden, jetzt in der Gastronomie, ja, irgendwie müssen sie natürlich finanziell klarkommen, aber sie verlieren auch ihre eigene Identität. Ja. Weil warum soll man eigentlich noch in ein Lokal, wenn es sowieso nur Grauburgunder gibt? Also es ist so ein Teufelskreislauf, den kann man nur durchdringen, indem man auch ganz konsequent mal was dagegen macht. Und da meine ich, gerade Skandinavien zum Beispiel, das finde ich, ist ein Erfolgsmodell, da kann man sehen, was mit einem Markt passieren kann.
Ja, und die ja auch tatsächlich auch Winzer mitnehmen, also Winzer dazu animieren, eben auch andere Weine zu machen. Ja. Also ich glaube, diese ganze Naturweinszene in Deutschland, also bei deutschen Winzern, die ist eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass die skandinavischen Sommeliers denen gesagt haben, macht mal.
Bedient das mal.
Bedient das mal, probiert das mal aus.
Ja, das ist immerhin, das ist ja schon mal ein Anfang, aber da der Fehler liegt schon mal im System. Das heißt also, du kannst nicht auf der einen Seite Grauburgunder für den hiesigen Discount produzieren oder Supermarkt von mir aus und gleichzeitig meinen, dass du dann in der Spitze dann auch noch einen Wein hast. Jetzt machen wir mal in Orange, jetzt probieren wir mal aus. Also das ist dann wieder dieses zu zaghaft. Ich finde, wenn man sagt, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, gerade Österreich ist ein gutes Beispiel, dann sind die viele der Winzer mit ihrem gesamten Sortiment aus Überzeugung da reingegangen in diese Nische und haben gesagt, ich arbeite so. Ja. Also wir arbeiten ja zum Beispiel mit Gut Oggau oder Christian Schieder und die arbeiten komplett so. Mhm. Christian Schieder hat früher ganz andere Weine produziert. Gut Oggau gab es nicht vorher. Ja. Also mit anderen Worten. Und hier kriege ich immer mehr Leute, hier, ich habe da mal was. So, also ein ganz bekannter deutscher Winzer, der jetzt, wir machen jetzt auch mal einen Naturwein. Mhm. Ja, mal gucken, wie das ist. Und wenn wir den verkaufen, dann machen wir mehr davon. Weiß ich nicht. Also, ja, kann man so machen.
Kann man so machen.
Ist aber am Ende, ja, fehlt mir ein bisschen der, fehlt mir der Drive, fehlt mir ein bisschen die Konsequenz. Mhm. Ja, und Naturwein ist ja eh etwas, das ist ja immer noch, weil es auch nicht klar definiert ist.
Ja,
aber wir haben ja auch das erste Gewächs, wie du sagst, ja definiert. Mhm. Ja, und im ersten Gewächs gibt es eben auch Schrott und tolle Sachen. Mhm. So, bei Naturwein ist es nichts anderes. Also, das finde ich auch immer so ganz merkwürdig. Gibt so Kategorien, die werden erstmal sofort abgebügelt und abgelehnt. Die Wahrheit ist, dass sich jetzt wieder im Ausland sehr viel passiert und dass die Märkte nach solchen Weinen fragen und die Deutschen sich jetzt irgendwann mal fragen, nach diesen wirklich erfolgreichen, fetten Jahren, die sie jetzt hatten, oh, der Markt hat sich verändert, aber ich nicht. Meine Weine schmecken immer noch so wie vor 10 Jahren. Da ist nichts Schlechtes dran teilweise. Es gibt ja wirklich fantastische Rieslinge. Mhm. Aber bei vielen Sachen, wo ich sage, sie sind einfach nur produziert worden. Ohne nicht Sinn und Verstand, aber ohne Gesicht, ohne Charakter. Ja, und jetzt passiert's. Und das bricht ein. Mhm. Ja? Ich finde es auch immer toll, wenn man so hört, wieder, oh, im Ausland, es gibt jetzt, ich bin gerade in einem Restaurant da und da und da ist dann, ist eine Riesling-Vertikale mit 60 verschiedenen Weinen auf der Karte. Ja, in Wahrheit stimmt das, die Sommelier haben das eingekauft, nur für mich heißt das auch, es wurde nie verkauft. Es ist da, sieht schön aus. Mhm. Aber ob es sich dann gedreht hat, also da gibt es ja einen alten Weinhändlerspruch, die Flasche ist ja erst dann verkauft, wenn sie gepinkelt ist. Mhm. Ja, da haben zu viele für die Kür gelebt und die Realität ist, es wird zu wenig getrunken. Man sieht es Gott sei Dank häufiger auf den Karten, das stimmt. Mhm. Es wurde auch mehr verkauft, sicherlich, aber nee, getrunken wurde anders.
Ja.
Häufig, meine Beobachtung, also zumindest angelsächsische Märkte. Mhm.
Also setzt du dich auch mit Winzern aus deinem Programm zusammen und sagst, probier doch mal dies oder jenes aus?
Also ich finde, so Sommeliers sollten aufpassen, dass sie, wir versuchen eh schon genug Leuten irgendwas zu soufflieren. Oder? Und das Einzige, was ich mit Winzern manchmal bespreche, wenn sie mich fragen, dann würde ich da mal was sagen. Aber ansonsten vertraue ich den Leuten. Und ich kenne wenige Sommeliers, die wirklich gute Weine gemacht haben. Hm. Eigentlich kenne ich nur einen. Und mit dem wollen wir demnächst arbeiten. Und der einzige Winzer, mit dem ich vielleicht mal in dieser, das ist auch eine Altersgeschichte, aber da ist auch eine Offenheit da, ist der Markus Hees von der Nahe, wo wir ihn gebeten haben, mal die Weine mal unfiltriert abzufüllen.
Ja.
Und da hat er auch am Anfang nicht so richtig dran geglaubt, hat auch ein bisschen Schiss, weil wenn er nicht komplett trocken ist und. Und ich habe aber gemerkt, dass Markus Weine immer besser werden. Also und er sich auch immer mehr traut und ich glaube auch immer mehr guckt in viele Bereiche. Also das ist echt ein Learner und der ist offen. Aber Markus zu sagen, wie man den Wein zu machen hat, würde ich nie. Das Einzige, wo ich sage, hey, mach doch mal unfiltriert, weil das tut schon eine Menge. Also dadurch kriegen die Weine einen anderen Geschmack, eine andere Textur häufig.
Ja, Textur vor allen Dingen. Ne?
Ja. Ja. Und sie ist auch von Haltbarkeit her interessant, weil das kennen wir ja vom Champagner. Wenn der nicht degorschiert wird, dann bleibt er wirklich noch sozusagen in seiner Verpuppungsphase. Bleibt länger am Leben eigentlich. Also von daher ja, aber ganz selten. Ich finde eigentlich auch, wir haben eigentlich als Weinhändler oder auch ich als Sommelier habe die Aufgabe, tolle Produkte von anderen Menschen zu verkaufen. Und wenn überhaupt, bin ich derjenige, der versucht, irgendwie Nadelöhr zu finden. Wie erreiche ich den Kunden? Wie kriege ich den Kunden dahin, mal einen Augenblick innezuhalten, zu sagen, hey, das interessiert mich, das probiere ich. Und der Unterschied vielleicht zu früher ist, dass man heute auch Feedback bekommt. Und zwar direkt. Und manchmal sogar öffentlich. Mhm. Und manchmal vielleicht auch ein Feedback, was man nicht möchte. Mhm. Gott sei Dank bei uns selten, passiert aber auch.
Aber vielleicht auch manchmal weiterhilft.
Ja.
Kann ja auch passieren.
Und wir hatten neulich jemanden, der sagte auch, mit dem kanadischen Riesling kann ich nichts anfangen. Mhm. Ja, habe ich doch mal gesagt, ja, dann mach doch
Blackball,
genau. Pearl Morissette. Und dann habe ich noch zwei, drei Sachen, habe ich gesagt, vielleicht trinkst du ihn zu kalt. Das ist nämlich wirklich ein Problem. Wenn der Wein zu kalt ist, dann schmeckt er zu säurebetont. Mhm. Und dann habe ich gesagt, vielleicht gibst du ihm auch ein bisschen Luft. Das ist eh ein Wein, der auch wirklich mal so einen Tag in der Karaffe liegen kann. Da versuche ich dann ein bisschen mit zu helfen. Und das hat er dann auch probiert. Und immerhin sagt er, ja, ich, wie gesagt, ich finde den Wein nicht großartig, aber ich verstehe ihn jetzt etwas besser. Ich komme besser damit klar. Okay. Ich glaube, als dritte Option haben wir noch gegeben, hau ihn doch mal in den Mixer. Mit einem schönen Giffy dazu, immer super. Ja, Mann, das ist ja auch immer dieses Staatstragende, also dieses super Seriöse, auch bei Facebook. Also mal vielleicht auch mal richtig mal einen Witz machen. Oder mal zu sagen, sag mal, Hendrik, du, ich hatte ja auch mich neulich da mit jemandem überworfen, wenn der das anders geschrieben hätte. Dann sondern zu sagen, ey, sag mal, jetzt nerv ich doch mit deiner Geschichte oder so, wäre ich der Letzte, der dann gleich da auch draufhaut. Ich aber merke, da ist schlechte Energie, dann muss ich mich trennen davon, weil das hält mich auf. Weil ich kann dann nicht mit jedem, wir können nicht alle Probleme der Welt lösen, aber wir können auf Facebook zumindest auch wesentlich bessere Umgangsformen pflegen. Da könnten wir es.
Ja, das wäre ein, ja.
Also was durchaus mal heißt, auch mal einen in die Pfanne mal zu hauen, finde ich auch in Ordnung.
Ja, das kann man machen, aber also erstens muss man selber bereit sein, dass man selber auch in die Pfanne gehauen
so,
wird.
So, ne? Genau.
Also die Distanz so, sollte schon da sein, auch zu sich selbst.
Ja.
Und insgesamt so ein bisschen so einen höflicheren Rahmen zu geben, ohne jetzt irgendwie, ja, also das muss ja jetzt nicht in diesem klassischen Sinne höflich sein, aber einfach so ein bisschen netter miteinander umzugehen, das wäre schon, fände ich schon auch erstrebenswert.
Also es fehlt, ich glaube, es fehlt so eine gewisse, was Engländer häufig haben, so dieses so sich selbst betrachtende, oder so ein bisschen eine gewisse Ironie und Zynik und so manchmal, trockener Humor, das fehlt manchmal. Mhm. So. Es geht gleich dann immer in so eine Fundi-Debatte. Da hat keiner, sowieso beim Weintrinken hat ja keiner recht. Also das Einzige, was wir vermitteln können, ist Genuss und wie kann man mehr Genuss haben. Da können wir so ein bisschen aus unserer Erfahrung vielleicht die anderen dann teilhaben lassen. Aber wenn jemand gerne seinen Lugana trinkt, soll er es tun. Aber wenn mir einer erzählt, dass der Lugana der allerbeste Wein der Welt ist, da würde ich immer sagen, in der Kategorie, in der du dich jetzt bewegst, ja, aber für mich ist Wein auch eine Kunstform, da kenne ich anderes. Mhm. Und das muss er dann eben auch akzeptieren. Mhm. Tun aber viele nicht. Viele wollen heute das Mittelmaß als die neue. Das Mittelmaß soll die neue Spitze sein, da wehre ich mich gegen. Mhm. Das würde nämlich all den Leuten, die sich mehr Mühe geben als andere, es wäre ein Schlag ins Gesicht für die. Ob die großen Weine machen, wirklich besser sind und ob der Preis immer stimmt, das steht auf einem ganz anderen Zettel.
Aber das regelt hier auch der Markt.
So, wie in vielen anderen Bereichen. Nur bei Wein meint es jeder besser wissen zu müssen. Jeder akzeptiert den Preis von einem Ferrari. Nur von einem großen Wein. Ja, das ist ja vergänglich. Naja, ich würde mal sagen, wenn du den Ferrari gekauft hast und eine Proberunde auf dem Hof gedreht hast, hast du auch schon mal die ersten 10 Mille, hast du auch schon mal weg.
Ja, was manchmal schade ist, ist einfach, dass Weine so rar werden. Ne? Die sind dann in, also ich sag mal so, du hast es wahrscheinlich im Luizzi Jakob kaum geschafft, Clos Rougeat zu verkaufen. Weil das
haben wir immer selbst getrunken.
Ne? Genau, weil es keiner kannte, keiner wollte. Genau. Ja. Die Weine haben ja damals auch nicht viel gekostet.
Nein.
Und heutzutage kriegst du sie halt nur noch auf dem Sekundärmarkt zu teilweise absurden Preisen. Sowas ist schade dann für Leute, die im Zweifelsfall so Weine auch schätzen können und gerne mal rankämen. aber es dann eben eigentlich nicht mehr möglich ist. Ne? Mhm. Aber gut.
Ja, also halt passiert ja immer wieder auch so ein Sekundärmarkt. Ich meine, das kann die Winzer ja am wenigsten dafür. Mhm. Aber es ist auch interessant, wie sich so ein Markt dreht. Mhm. Und jetzt gerade, wenn man im Bereich Clos Rougeard, wirklich, das war nicht verkaufbar. Mhm. Ich bin ausgelacht worden, wenn ich das immer mal an den Tisch gebracht habe. Und da merke ich auch irgendwie, in was für bornierten Zeiten ich groß geworden bin. Bin happy eigentlich, dass da hat sich schon viel gedreht heute in der Weinwelt. Da sind mittlerweile einige der Richtigen auch ganz weit vorne.
Ja.
Ja, also bekannte Namen. Ist ja auch hier, auch wenn man diskutieren kann, mein lieber Freund Ibn Sadi aus Südafrika, mit nichts gestartet und ich finde echt Respekt, was er geschaffen hat. Mhm. Ob man die Weine nun mag oder nicht, aber Respekt für die Leistung.
Ja, und ich glaube, man, also selbst wenn man vielleicht seine Weine nicht so mag, kann man, glaube ich, wirklich auch sagen, dass er sehr gute Weine produziert. Selbst so, wenn es nicht der Stil ist, den ich selber jetzt bevorzugen würde, aber es sind einfach...
Würde ich zum Beispiel unterstreichen bei Klaus-Peter Keller. Ja. Also, dass mittlerweile die Preise ja aufgerufen werden, möchte ich nicht, aber freue mich für ihn, dass es wirklich so gut läuft. Mhm. Und ich habe neulich einen Wein von ihm getrunken, ja, das trinke ich gern. Mhm. Aber es ist not my style insgesamt. Mhm. Ich trinke andere Weine gern, das ist, ja... Ich habe aber trotzdem unglaublich viel Respekt vor diesem Wein.
Ja,
so. So, wenn man so miteinander reden würde, das wäre Profi. Mhm. Das wäre Next Level für die deutsche Weinbranche. Mhm. Da einen Umgang zu haben, der anderes zulässt, aber auch immer zu wissen, was Spitze ist und nicht zu vergessen. Mhm. Aber da gibt es viele Leute, die versuchen heute, das für sich... Dieses kleine.
Ja, und es ist auf allen Ebenen so. Ne? Es ist bei den Konsumenten und Weinliebhabern so. Es ist aber auch bei den Händlern so, ja, die wo man dann auch hört, dass sie eigentlich kein gutes Haar am anderen lassen und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Das ist.
Es wird sehr schnell über Kohle geredet und selten über das Produkt. Und solange wir nach wie vor über erstmal die erste Frage ist meine Weinprobe, was kostet das denn? Finde ich, ist eigentlich schon, man merkt schon,
gelaufen.
Das ist schon gelaufen. Ja, es ist, ist unsexy. Erinnert einen an Gespräche, die man auf der Reeperbahn führen muss, wahrscheinlich. Mhm. Also ich kriege das ja so mit. Wir haben ja unseren Weinclub St. Pauli und dann die Mädels, ey, für 50 kriegst du eingeblasen. Für 75, dann fasse ich ihn sogar an. Oder irgendwie sowas. Ja, Horror. Mhm. Also, ja, ist auch nicht schön. Kann mir keiner erzählen. Nee. Nee, also gibt, glaube ich, Sachen, die, ja, die netter sein können. Ja. Jetzt im Bereich der Zweisamkeit.
Also vor allem, wenn es um Genuss geht. Und es geht ja um Genussweine.
Ja,
irgendwo gibt es eine Grenze dann. Ne? Also von Konsumwein zu Genusswein. Und
also wenn wir das Bild nochmal nehmen, die Metapher gerade, die ich benutzt habe. Ja, den einen geht es halt das um ihre Befriedigung. Würde ich sagen, bei den, da geht es dann um Alkoholismus, beziehungsweise um, dass sie richtig schön einen in der Kanne haben. Und dann bei den anderen geht es eben darum, die kommen wahrscheinlich ähnlich. Man kommt ja dann mit seiner Partnerin auch zu einem Ziel. Das ist auch eine gewisse Befriedigung. Aber vielleicht hat man ein bisschen mehr Spaß gehabt. Mhm. So. Also, soll nicht das Wort zum Sonntag sein, aber...
Was wäre denn das Wort zum Sonntag? Beziehungsweise, wo siehst du euch denn in, sagen wir mal, 5 Jahren? In dieser schnelllebigen, also nicht nur schnelllebige Welt, Medienwelt, auch in dem Weinmarkt, ne, der sich ja auch immer schneller verändert eigentlich.
Also wir werden in den nächsten 5 Jahren so groß, da mache ich jetzt mal so die Gary Vaynerchuk-Nummer, ja? Dann kaufen wir Deutschlands größten Weinversender, stellen das Programm komplett um oder wir kaufen einfach
auf unfiltrierte Weine.
Genau, unfiltrierte Weine und dann trägt die ganze Nation nur noch Naturwein und nee. Ich habe das ja auch auf der ProWein, war auch sehr lustig. Wir hatten ja auch, wir waren ja so ein kleiner Player unter den ganzen großen Ständen irgendwie. Wir kamen uns vor wie so auf so einem kleinen Floß. Und ich habe gesagt, eines Tages kaufe ich Schloss Wachenheim. Das Packaging lassen wir alles so, wie es ist. Wir lassen auch das Management, die können, aber wir ändern komplett die Weine. Und die Preispunkte ändern wir natürlich auch ein bisschen. Und ansonsten lassen wir eigentlich alles, wie wir gehabt. Und die Leute fragen sich, warum schmeckt das so gut? Schlechtes Beispiel. Nein, wir nehmen das lieber mit dem Weinversender. Eines Tages, wenn wir so viel Umsatz machen, dann kaufen wir Deutschlands größten Weinversender. Bitte nicht persönlich nehmen, lieber Weinversender. Und ja, und dann machen wir eine bessere Welt. Warum nicht? Man muss auch schön bescheuert sein. Man muss Träume haben.
Ja.
Gary Vaynerchuk wollte ja die New York Jets kaufen. Also ich glaube, der verdient mittlerweile so viel, der könnte das. Der hat es geschafft. Also ja, da bin ich doch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Da wäre ich manchmal gerne in Amerika.
Ja, ob er...
Ja, ob er jetzt glücklicher ist?
Ob er glücklicher ist, ist
halt, sieht so ein bisschen abgehärmt aus auch mittlerweile.
Ja, ne?
Also so richtig, früher habe ich es lieber geguckt, muss ich sagen. So ein bisschen sehr...
Also ja, also man, du bist ja auch jemand, der unruhig ist und nervös und gerne weitermacht. Ja. Bei ihm ist das noch so ein Level drüber.
Der ist drüber. In Amerika wird das akzeptiert. Ja. Also wenn ich so wäre wie als Deutscher in Deutschland, so wie Gary hier,
Keine
die
Chance.
Leute sagen, der ist
total
durch. Sagen sie ja jetzt schon. Also das heißt, da wäre es dann wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich dann irgendwann schon hier die Weißkittel stehen, die mich abholen.
Ja.
Hm. Nee, wird wahrscheinlich nichts. Wir kaufen Deutschlands größten Beimversender, das machen wir. Du kannst dich ja daran beteiligen.
Ja, genau.
Wir geben Aktien raus demnächst.
Danke, Hendrik.
Ja, ich sage Dankeschön. Und wie gesagt, also auch dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit deinem Blog. Ich finde, du machst da super Arbeit.
Danke.
Und auch da aufklärend. Und
ja, das ist halt die andere Seite, ne? Also das, was du nicht machst, weil du gesagt hast, du bist einfach Weinhändler, auch Sommelier, und dann Händler geworden. Ich versuche das eben genau andersrum zu machen. Tatsächlich, aber eben mit der Liebe zum Produkt einfach, ne? Die ja auch schnell mal verloren gehen kann. Und die Liebe auch zum Genuss eigentlich. Und es ist ja immer noch gar nicht so einfach, den Leuten sozusagen Hilfsmittel an die Hand zu geben, dass sie irgendwie zu den guten Weinen kommen und eben nicht irgendwo im Discount landen, ne? Mit ihrer Idee,
mal
mit Wein überhaupt anzufangen.
Mhm. Ja. Schön. Die Möglichkeiten sind da, aber und das hat uns das Internet gebracht.
Ja.
Das ist halt das Problem mit der Nadel und dem Heuhaufen.
Genau.
Ja, wir sind eher die Nadel.
Mhm.
Gut.
Tschüss.
Danke. Ciao.